Hier ist HR1 Talk mit Klaus Reichert.
Die Italiener machen bella figura, die Franzosen sind schick, die Engländer haben zumindest noch Understatement. Wir Deutsche gelten europaweit als Modemuffel. Wenn Ihnen Ihr Aussehen nicht egal ist, dann werden die nächsten zwei Stunden auf jeden Fall gut investierte Zeit sein. Wir haben uns heute den deutschen Experten in Sachen Mode und Lifestyle ins Studio geholt. Herzlich willkommen, Michael Michalski.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne, Herr Michalski. Wie kriegen wir die Leute ins Boot, denen Ihr Aussehen egal ist?
Also erstmal halte ich es ja für ein Gerücht, dass die Deutschen nicht so gut angezogen sind wie andere Nationen. Was sicherlich stimmt, ist, dass bei den Nationen, über die Sie gerade gesprochen haben, Mode zum Kulturgut gehört und in Deutschland das natürlich immer noch so ein bisschen frivol belächelt wird. Aber wenn Sie zum Beispiel am Flughafen sind und wenn Sie mal an den Gates geguckt haben in Mallorca, die für Flüge nach England gegangen sind oder Flüge nach Frankreich oder Flüge nach Deutschland, also da gibt es an jedem Gate genauso so viele schlechte wie gut angezogene Leute. Ich denke, das hat sich in den letzten Jahren sehr geändert.
Und die schlecht angezogenen sind Ihnen egal oder sollen wir jetzt heute Morgen versuchen, die auch irgendwie mitzunehmen?
Nun gut, schlecht angezogen ist ja eine Definitionssache. Wie man auf Englisch sagt, Beauty lies in the eye of the beholder. Ich finde immer Individualität gut und was ich überhaupt nicht gut finde, ist Uniformität.
Karl Lagerfeld tot, Jill Sander in Rente und bei Wolfgang Job weiß ich jetzt nicht genau, ob er noch arbeitet. Sie sind im Moment die Nummer 1 unter den deutschen Designern. Ab wann war Ihnen klar, ich bin ganz oben angekommen?
Boah, da bin ich jetzt erstmal hier richtig geplättet, weil ich natürlich das gar nicht so sehe, wie Sie das sehen. Also meine Motivation ist, tolle Arbeit abzuliefern und viele neue Projekte zu machen und mich permanent zu steigern. Aber ich vergleiche mich grundsätzlich nie mit irgendjemand anders. Aber wenn Sie natürlich jetzt sagen, ich bin die Nummer 1, dann freue ich mich darüber. Mir haben ja noch nicht viele Leute gesagt, aber das ist mir auch nicht so wichtig.
Michael Michalski macht Mode, designt aber auch noch andere Produkte. Er macht Fernsehen. Sein neuestes Buch heißt Minimal Style. Wie du mit einfachen Mitteln maximale Wirkung erzielst. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten zwei Stunden. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ich freue mich auch.
HR1, genau meins.
Geboren in Göttingen 1967, aufgewachsen in Rümpel in Schleswig-Holstein, Abitur in Bad Oldesloe. Michael Michalski, dem heute bekanntesten deutschen Modedesigner, wurde die große Karriere nicht in die Wiege gelegt. Zumindest klingt es nicht danach, wenn man den Lebenslauf liest. Herr Michalski, wie sind Sie aufgewachsen?
Ich bin sehr liberal aufgewachsen, aber auch sehr ergebnisorientiert. Ich habe fantastische Eltern, die mich gefördert haben, genauso wie sie meinen Bruder gefördert haben. Bildung war bei uns ein sehr, sehr hohes Gut in der Familie. Und ansonsten wurde mir eben beigebracht, dass man eigentlich alles erreichen kann, wenn man das wirklich nur will. Und dass man auch nicht zu viel auf andere Leute hören sollte, solange man andere Leute eben nicht verletzt.
Ab wann war Ihnen klar, ich will was mit Mode machen?
Das weiß ich sogar noch ganz genau, weil mir das klar war. Damals waren ja Printmedien noch sehr, sehr wichtig. Da gab es ja noch nicht mal ein Internet und meine Eltern hatten den Stern abonniert und jeden Donnerstag war praktisch ja mein Highlight-Tag der Woche. Wenn ich den nämlich aus der Schule zurückkam, dann war eben der Stern bei uns im Briefkasten und nach dem Mittagessen habe ich anstelle von Hausarbeiten zu erledigen dann erstmal den Stern durchgearbeitet und da habe ich damals einen Artikel über Karl Lagerfeld gelesen. Der war damals Chefdesigner bei Chloé und das war eine richtig tolle Reportage von Wiebke Bruns. Und als ich das gelesen habe und die ganzen Bilder gesehen habe, da dachte ich mir, Mode interessiert dich ja schon immer. Damit kann man sogar auch wirklich Geld verdienen. Das ist also wirklich auch ein Beruf. Was der Mann macht, das möchte ich eines Tages auch mal machen.
Waren Sie Punk oder Popper?
Abwechselnd. Ich habe alles ausprobiert. Ich war kurzzeitig Punk, dann war ich meine Zeit lang Popper, aber auch nicht besonders lange mehr, weil mir die ganze Popper-Bewegung ein bisschen zu hohl war. Ich habe mich immer eher für diese ganzen Jugendkulturen interessiert, die aus England kamen, also so New Romantics und solche Geschichten. Ich habe mich damals schon sehr für Musik interessiert und damals war ja MTV sehr stilprägend, weil es eigentlich das erste Mal war, dass Musiker sich nicht nur durch ihre Musik und ihre Texte ausgedrückt haben, sondern die Message, die sie aussenden wollten, eben noch dadurch verstärkt haben, wie sie sich eben gekleidet haben. Und das hat mir sehr gut gefallen.
Wie kamen Sie auf die Idee, in London Mode zu studieren? Sie hätten ja auch hier in Deutschland studieren können. Es gibt ja auch hier Modeschulen. Oder Sie hätten nach Paris oder nach Mailand gehen können. Warum London?
Ja, das ist eben, weil mich englische Jugendkultur sehr, sehr stark geprägt hat, weil ich eben so musikaffin bin und ich so ab 16 praktisch zweimal im Jahr nach London gereist bin, immer unter der Tarnung eines Sprachurlaubs, um da eben in die Szene einzutauchen, weil London damals die Stadt war, aus der die ganzen Trends kommen. Viele Leute können sich das ja heute gar nicht mehr vorstellen. In Zeiten von Internet ist es ja eigentlich egal, wo man wohnt. Man ist ja trotzdem connected und man bekommt ja auch alles, was zum Beispiel gerade in Tokio in ist, kann man ja irgendwie bestellen. Zu meiner Jugend war das so, dass man eben auch noch in bestimmte Städte reisen musste, um bestimmte Sachen eben auch zu kaufen und um bestimmte Sachen auch zu erleben. Und London hat mir so gut gefallen und da war das für mich irgendwie klar, dass ich da mal studieren wollte und das hat ja auch hingehauen.
Womit sich Michael Michalski während seines Studiums in London über Wasser gehalten hat, darüber reden wir in 5 Minuten hier in hr1. Unser heutiger Gast, der Designer Michael Michalski, hat von 1987 bis 1992 am London College of Fashion studiert. Herr Michalski, wie war das für Sie als Deutscher an dieser renommierten Schule? Hat man Sie da akzeptiert oder waren Sie ein Außenseiter?
Nein, da hat man mich akzeptiert. Da ist man ja nicht so einfach hingekommen, sondern man muss ein Auswahlverfahren machen. Ich habe ja im London College of Fashion studiert und zwar habe ich Design Management studiert. Also das ist eine Designausbildung mit auch einer kleinen rudimentären BWL-Ausbildung. Und ich habe ja auch nicht in der ersten Runde sofort einen Platz bekommen, denn in dieser Klasse gab es nur 14 Plätze. Und nach den ganzen Tests war ich Nummer 15. Und ich hatte eigentlich schon gedacht, mein Traum von Mode ist ausgeträumt und hatte mich dann für Studiengänge in Architektur beworben, weil Architektur mich auch sehr, sehr interessiert. Und dann riefen die mich einfach aus heiterem Himmel an und sagten, ja, jemand hätte abgesagt, ob ich dann diesen Platz haben wollte. Und dann bin ich natürlich sofort wieder nach London gereist und habe da angefangen zu studieren.
Sie haben damals in Clubs in London gejobbt, an der Tür. Was genau haben Sie da gemacht?
Ich war ein sogenannter Picker. Also ich war jetzt nicht der grimmige, durchtrainierte Türsteher, der Leute gewaltsam rein oder raus schubst, sondern ich war der, der für die Mischung zuständig war. Dass ein tolles Gesamtbild entsteht. Ein Club ist ja nur cool, wenn man eine ausgewogene Mischung von Leuten hat. Und da ich sowieso ein absoluter Clubber war, weil ich das natürlich nachgeholt habe, weil ich natürlich ja auf dem Dorf im Kreis Stormann aufgewachsen bin und ein wahnsinniges Nachholbedürfnis hatte, bin ich natürlich 7 Tage die Woche weggegangen. Und irgendwie bin ich da mal reingerutscht und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich dachte, das wäre ein besserer Studentenjob, als vielleicht in irgendeinem Restaurant oder so zu kellnern. Was ich aber natürlich auch gemacht habe, ganz am Anfang.
Sie waren nicht der mit dem Stirnacken. Die standen neben Ihnen. Ne? An der Tür steht ja nicht nur der Picker, sondern da müssen ja auch ein paar kräftige Jungs stehen.
Ja, die mussten mich beschützen, weil dem einen oder anderen hat das vielleicht nicht gefallen, dass er nicht reingelassen wurde.
Sie haben nach dem Studium direkt einen Job bei Levi Strauss, bei Levi's, bei der Jeansmarke Levi's bekommen. Wie kam es, dass Sie gleich bei so einer renommierten Firma anfangen konnten?
Also ich denke, es lag erstmal an meiner Ausbildung, weil ich habe natürlich auch nicht nur nebenjobmäßig als Picker gearbeitet, sondern ich habe auch immer irgendwelche Nebenjobs gehabt, die mit Mode zu tun hatten. Ich habe also viel Styling gemacht für irgendwelche Bands oder ich habe Designprojekte gemacht und dann habe ich eine Anzeige von denen gelesen in einem Magazin, das heißt The Face, also das gab es eine Zeit lang nicht mehr, es gibt es wieder als Neuauflage, das war aber früher so eine Stilbibel und das war ganz außergewöhnlich, dass da eine Firma eine Jobanzeige geschaltet hat. Ich habe damals mit 3 Mitstudentinnen eine WG gehabt in London und die hatten alle schon Jobs nach dem Abschluss des Studiums und ich habe diese Anzeige gelesen und habe gesagt, boah, dieser Job ist gemacht wie für mich. Und dann haben die sich noch ein bisschen beäumelt, weil sie dachten, ja, da steht doch, die suchen jemanden mit Berufserfahrung. Und dann habe ich mich hingesetzt und eine Bewerbung geschrieben, warum ich genau der richtige Kandidat bin. Und dann haben die mich wirklich eingeladen und dann habe ich die sicherlich bei den Vorstellungsgesprächen überzeugt und dann bin ich nach Frankfurt von London gezogen, weil Levi's Germany war damals in Heusenstamm.
Michael Michalskis Karriere ging nach Levi Strauss steil weiter nach oben. Er wurde Chefdesigner bei Adidas und auch das ist eine spannende Geschichte und wir reden auch über diese Zeit in 10 Minuten hier im hr1 Talk.
hr1 Talk.
Heute mit Michael Michalski und Klaus Reichert. Schönen guten Tag.
Hallo.
Herr Michalski, gehen Sie lieber richtig einkaufen, also shoppen, oder kaufen Sie mittlerweile auch das meiste im Internet ein?
Boah, das kann man gar nicht so sagen. Ich mache beides. Im Augenblick ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil wir wissen ja alle, wie die Situation ist. Ich kaufe aber inzwischen auch viel im Internet, weil ich eigentlich genau weiß, was ich noch brauche und was ich will, weil so unkoordiniertes Lustshoppen einfach mal alles so mitnehmen, da bin ich ja kein großer Fan von. Deshalb habe ich ja auch mein neues Buch geschrieben.
Auch die Dinge, die Sie designt haben, kann man natürlich mittlerweile im Netz bestellen. Wie ist das eigentlich so kurz nach Weihnachten? Hat man da Angst, dass zwischen den Jahren eine Flut von Kleidung zurückkommt?
Nein, die Angst habe ich nicht. Ich habe vor allen Dingen sehr viele Fans, Leute, die von Anfang an Sachen von mir kaufen. Ich treffe auch oft Leute, die sagen, boah, guck mal, ich habe einen Mantel an von dir, den habe ich seit 8 Jahren, was mich jedes Mal freut, denn ich finde, es gibt nichts Nachhaltigeres, als ein Lieblingskleidungsstück von jemandem zu machen, das eben auch qualitativ so hochwertig ist, dass es 8 oder 10 Jahre oder noch länger hält. Deshalb befürchte ich das natürlich nicht.
Haben Sie eigentlich auch Jogginghosen im Sortiment?
Natürlich. Und zwar die Luxusvariante aus Lamnapa.
Über die Jogginghose ganz allgemein reden wir noch hier in HR1. Jetzt spielen wir erstmal einen Musikwunsch von Michael Michalski. We are the people von Empire of the Sun. Warum haben Sie diesen Song ausgesucht?
Weil ich ja ein absoluter Musikliebhaber bin. Musik ist mir sehr, sehr wichtig, auch bei meinen Fashion-Shows. Und Empire of the Sun ist ein Duo aus Australien, die für mich sehr, sehr moderne Popmusik machen. Und ich finde auch, dass der Text immer noch so relevant ist. Und schade, dass die sich gezofft haben und keine neuen Platten mehr machen.
Hier kommt We Are The People.
We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. We sharing each other nearer than father.
Der Modedesigner Michael Michalski ist heute mein Gast im HR1 Talk. Sein neues Buch heißt Minimal Style und es geht da auch um Trends und wie ein Trend entsteht. Darüber würde ich jetzt gerne mit Ihnen sprechen, Herr Michalski. Am Beispiel der Jogginghose. Woher kommt die Jogginghose? Wer hat sie erfunden?
Naja, erfunden wurde die Jogginghose schon vor fast 100 Jahren und zwar in Amerika. Die heißt ja eigentlich gar nicht Jogginghose, das ist so ein eingedeutschter Begriff, obwohl es Englisch ist, weil Jogging gibt es in dem Sinne ja gar nicht, das heißt eigentlich Running. Eigentlich ist das auch eine Trackpant oder eine Fleecepant und Sweatshirts wurden ja in Amerika kreiert und vor 100 Jahren ungefähr oder sogar ein bisschen länger noch und dazu wurden eben passende Trackpants gemacht, die man eben anhatte zum Warm-up, wenn man zum Beispiel Basketballspieler war oder was weiß ich, Volleyballspieler und sich erst warm gemacht hat und dann hat man die halt ausgezogen. Also da kommen die historisch eigentlich her. Wenn man sie jetzt im modehistorischen Kontext sehen will, dann wurde sie halt groß gemacht durch die Hip-Hop-Bewegung. Ende der 70er gab es ja eine neue Musikbewegung und Jugendkultur, Hip-Hop. Und da wurde zum Beispiel Sportswear, und eine Jogginghose gehört ja eigentlich in die Kategorie Sportswear, wurde bewusst als Anti-Fashion-Statement eingesetzt. Später ging der Siegeszug eben weiter, als Ende der 80er Jahre die ganze Rave- und Dance-Culture losging. Da wollten die Leute halt bequeme Sachen anhaben, wenn sie 2 Tage durchgetanzt haben. Und so hat sich das dann von einer Subkultur zur nächsten Subkultur und irgendwann mal im Fashion-Mainstream festgesetzt.
Ich muss bei Jogginghosen immer an Cindy aus Marzahn denken oder an Kanye West. Ne? Beide haben ja irgendwie immer bei ihren Bühnenshows Jogginghosen an.
Ja gut, da zählen Sie jetzt aber auch genau das Spektrum auf, was eine Jogginghose abdenkt. Auf der einen Seite den Milliardär und auf der anderen Seite die Komikerin, die ein bestimmtes Milieu versucht darzustellen und eben die Jogginghose dafür benutzt. Die Jogginghose ist ja eigentlich die neue Jeans.
Also ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, meine erste Jogginghose habe ich beim Sport angehabt, dann irgendwann auf der Couch angelassen. Mittlerweile sieht man, wenn man durch die Straßen läuft, Jogginghosen tatsächlich, also ich würde sagen, jeder zweite Jugendliche hat eine Jogginghose an, oder?
Ja, aber Jogginghose ist ja nicht gleich Jogginghose. Es gibt Jogginghosen aus Kaschmir, es gibt Jogginghosen aus gewobenem Material, es gibt Jogginghose aus Nylonmaterial. Also gibt es 1000 Variationen von, genauso wie es 1000 Variationen gibt von einer Jeans. Und man kann eine Jogginghose eben edel stylen, dass man damit abends auch schick aussieht. Oder sogar ins Büro gehen, wenn es ein toller Webstoff ist. Oder eben einfach auch, wenn es ein Baumwollvlies ist, zum Rumschlunzen. Und deshalb finde ich eine Jogginghose eigentlich auch cool und zeitgemäß und modern. Und ich kann Ihnen was versprechen, die wird auch nicht verschwinden.
Brauchen Trends eigentlich immer Leute, die vorangehen, also Trendsetter?
Eigentlich entstehen Trends ja aus einer Subkultur, die bestimmte Sachen abzieht, um sich abzugrenzen von der Masse. Diese Subkulturen, die sind oft stilprägend und dann filtert sich das immer weiter durch. Und natürlich gibt es dann Medien oder eben heutzutage auch Influencer, die bestimmte Looks dann verbreiten. Und die Follower von den Leuten, die sagen dann, wow, was die Influencerin XY oder Influencer XYZ gerade an hat, oh, das würde mir auch gut stehen und folgen denen dann auch und finden dann eben Zugriff zu was immer da gerade gezeigt wird.
Ist Ihnen schon mal gelungen, einen Trend zu setzen?
Naja, also Trends setzen in dem Sinne kann man ja nicht, weil sie aus der Jugendkultur entstehen. Aber was mir schon oft gelungen ist, ist aus der Vielzahl von Trends, die parallel gleichzeitig stattfinden, den einen oder die zwei herauszufiltern, von denen ich wusste, dass vielleicht zwei Jahre später eine große Masse von Menschen auch sowas haben möchte. Und das war ja meine Erfolgsstory auch bei Adidas, wo ich ja 11,5 Jahre gearbeitet habe.
Michael Michalski ist heute selbstständig, macht seine eigene Mode, aber er war verantwortlich für das, was Millionen Menschen auf der ganzen Welt anhatten. Er war mal Chef bei Adidas. Über die Zeit bei Adidas reden wir in 5 Minuten. Adidas, der Weltkonzern, der seinerzeit gegründet wurde von einem Schuhmacher in Herzogenaurach in Franken. Adidas verkauft natürlich längst nicht mehr nur Schuhe mit 3 Streifen, sondern hunderte Produkte, auf denen die 3 Streifen drauf sind. Unser heutiger Gast war mal Chef der Designabteilung von Adidas, Michael Michalski. Wie viele Produkte haben Sie damals im Jahr gestaltet?
Boah, Tausende. Also das habe ich ja natürlich nicht alleine gemacht. Ich bin zu Adidas gegangen 1995. Ich bin geheadhuntet worden. Damals hat ein Besitzerwechsel stattgefunden und Robert Louis Dreyfus hatte das damals gekauft. Und die Marke war ja ein bisschen angestaubt und er wollte, dass das wieder cool, hip wird und ein Statussymbol für Jugendliche. Und da hatte ich ziemlich freie Hand. Und als ich damals anfing, hatte ich 7 Mitarbeiter im Designteam. Und als ich 11,5 Jahre später aufhörte, hatte ich 185. Also das waren Tausende von Produkten.
Achten Sie heute auf umweltschonende Produkte und faire Löhne?
Ja, ich habe mich ja vor 6 Jahren bewusst entschieden, eine Couture-Kollektion zu machen. Die heißt ja auch Atelier Michalski als radikalen Gegenentwurf zur Fast Fashion. Ich finde Fast Fashion ziemlich furchtbar. Die Textilindustrie ist ja der 3. Verursacher von CO2. Und die Show hieß damals, die Mode ist tot. Und damit meinte ich natürlich das Modesystem, so wie es jetzt ist. Und seitdem mache ich eben Atelier Michalski. Das wird hier in Berlin gefertigt von einem Netzwerk von Schneiderinnen, Meisterinnen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gegendert. Und ich weiß, wo die ganzen Stoffe herkommen und ich weiß, wer es alles produziert. Genauso ist es aber auch mit anderen Sachen, die ich mache. Ich finde, als Designer hat man da einfach heutzutage ja die Pflicht, das zu machen. Und nicht nur als Designer, eben auch als Mensch. Ja.
Wenn Sie erst jetzt eingeschaltet haben oder nicht bis 12 Uhr zuhören können, Sie finden die ganze Sendung nochmal zum Nachhören als Podcast unter hr1.de und in der ARD Audiothek.
Hier ist hr1 Talk mit Klaus Reichert.
Einer der bekanntesten deutschen Modedesigner ist heute zu Gast in hr1. Michael Michalski, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Michalski, haben Sie schon eine Wohnung in Frankfurt? Sie kennen sich hier ja auch. Sie haben ja mal bei Ledes gearbeitet. Ja, ich muss die Frage stellen. Wir haben jetzt Fashion Week im Januar.
Also, als ich damals in Frankfurt gelebt habe, von 1992 bis Anfang 95, war Frankfurt ja noch eine ganz andere Stadt, als es heute ist. Und ich muss echt sagen, da hat sich wirklich, wirklich was getan. Nein, ich habe natürlich keine Wohnung in Frankfurt, denn ich habe für Lebzeiten einen Koffer in Berlin. Da gibt es auch ein gutes Lied zu. Ich zeige natürlich meine Mode gerne da, wo sie auch entsteht.
Frankfurt, Berlin, Mailand, Paris, London, können wir da mithalten?
Sie fragen mich vor Sachen. Ich meine, ich bin ja keine Hellseherin. Ich bin ja kein Hellseher. Was natürlich in Frankfurt hervorragend ist, das muss man einfach nur mal sagen, ist die Verkehrsanbindung innerhalb Europas. Also das ist ja nun mal in the middle und hat einen tollen Flughafen. Dann hat es natürlich ein tolles Messegelände. Aber Berlin hat natürlich genauso seine Vorzüge. Das ist so, als wenn man ein Konzert von Phil Collins vergleicht mit einem Konzert von irgendeinem hippen Electronic DJ. Ja, das kann man ja auch nicht direkt vergleichen. Und beide haben eine Relevanz und beide haben Fans.
Von uns in Frankfurt aus gesehen kann Phil Collins ruhig in Berlin bleiben.
Ach so. Ja, ihr habt ja eigentlich auch Sven Feht, obwohl der wohnt da ja auch nicht mehr, glaube ich.
Michael Michalski, schön, dass Sie bei uns sind.
HR1, genau meins.
Mein heutiger Gast macht Mode, er schreibt Bücher und er ist im Fernsehen zu sehen. Michael Michalski, Herr Michalski. Eine Frage noch zur Modewelt. Es gibt die berühmten Modenschauen in Paris, Mailand, New York, Berlin. Hat das noch Zukunft oder wird sich das ändern, Herr Michalski?
Also ich persönlich glaube, dass sich das in der Zukunft ändern wird. Das ist ja auch nicht mehr so ganz zeitgemäß, durch die ganze Welt zu fliegen, um dann 10 Minuten irgendwo in einer Fashion-Show zu sitzen. Zumal es ja inzwischen auch so viele Zwischenkollektionen gibt, dass man gar nicht mehr hinterherkommt, was ist überhaupt gerade gezeigt worden, was gibt's gerade zu kaufen, was nicht. Ich experimentiere schon länger mit anderen Formaten. Zum Beispiel mache seit mehreren Jahren auch Fashion-Shows mit Avataren. Das heißt, wenn ich eine Fashion-Show habe, dann scanne ich meine Models ein und lasse Avatare von denen bauen. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass ich in der Zukunft vielleicht nur noch Avatare benutze, um eine Fashion-Show zu machen. Da spart man sicherlich sehr viel CO2.
Das heißt, die Leute bleiben zu Hause und in ihrem Zimmer entsteht ein Hologramm mit den Avataren und ihrer Mode.
Das ist eine Möglichkeit. Die Modeindustrie redet ja auch davon, dass es in der Zukunft viel mehr virtuelle Mode geben wird. Das heißt, man kauft von irgendwelchen Designermarken einen Schuh, den gibt's gar nicht, aber den kauft man virtuell. Den kann man aber dann vielleicht in der Zukunft seinem Charakter in seinem Spiel anziehen. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass jeder von uns in der Zukunft einen Avatar haben wird, den er dann, wenn er online einkauft, hochladen kann, damit er schon mal sehen kann, wie die Kleidung, die man vielleicht bestellt, an sich selbst aussieht.
Das heißt, auch im virtuellen Raum wird dann Markenware verkauft.
Ja, davon gehe ich ganz stark aus. Also ich arbeite schon lange mit einem Unternehmen zusammen aus Düsseldorf, Dub, mit denen erstelle ich die ganzen Avatare und ich glaube, das ist erst der Anfang. Ich denke, so wird das irgendwann kommen. Ich meine, vor 25 Jahren wussten wir auch nicht, dass wir alle mit einem Gerät in der Hand rumrennen, wo wir Internet, E-Mails, Bilder, Videos und so weiter verschicken können. Also ich bin fest davon überzeugt und ich bin sehr in der Zukunft interessiert. Ich bin ein absoluter Techie, also ein Technologieliebhaber.
Trotzdem bleiben wir jetzt noch ein bisschen in der analogen Welt, Herr Michalski. Wir machen mal einen Gang durch den Kleiderschrank. Helfen Sie uns. Was kann weg, was bleibt drin? Und wenn es noch nicht drin ist, was gehört in jeden gut sortierten Kleiderschrank?
Naja, also wichtig ist natürlich, dass man grundsätzlich Sachen hat, in denen man sich wohlfühlt. Also ganz wichtig ist, man muss seinen eigenen Stil finden. Und man muss wissen, welche Wirkung will ich denn erzielen? Und man muss sich in seiner eigenen Haut wohlfühlen. Und wenn man das alles weiß, dann kann man ja auch entsprechend sein Konsumverhalten so ändern. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als verkleidet zu sein oder gleich auszusehen wie jeder andere.
Gibt es denn so eine Faustregel, dass man zum Beispiel sagen kann, wenn ich ein Hemd zum Beispiel ein Jahr lang nicht anhatte, dann könnte ich es langsam aussortieren? Gibt es solche Regeln oder solche Tipps?
Ja, natürlich. Also ich lebe seit 10 Jahren schon so, dass für jedes Teil, was ich anschaffe, ein Teil aus dem Schrank rausgehen muss. Ich habe wahrscheinlich für einen Designer nicht so viel Klamotten und Schuhe, wie sich das Leute vorstellen, weil ich eben will, dass alles, was ich habe, eigentlich Lieblingsteile von mir sind und nicht Ballast für einen Kleiderschrank.
Auf dem Cover Ihres Buches sind Sie zu sehen und tragen da ein schwarzes Shirt oder einen schwarzen Pullover.
Schwarzes T-Shirt, meine
schwarzes
Uniform.
Schwarzes T-Shirt, ja. Das ist interessant, dass viele Designer irgendwie eigentlich jetzt nicht so schick oder nicht so modern angezogen
also
sind im Gegensatz zu ihrer Mode.
Also ich sehe doch schick auf dem Bild aus.
Ja, aber Sie sehen jetzt nicht so unique aus. Ich meine, schwarzes T-Shirt habe ich
also,
auch an.
Ja, aber das ist ja auch wieder das Gleiche. T-Shirt ist nicht gleich T-Shirt. Sie reden schon wie meine Mutter. Wenn meine Mutter zu Besuch kommt, sagt sie, Michi, du hast ja 20 schwarze T-Shirts. Willst du nicht mehr was anderes anziehen? Und wenn ich hier die 20 hinlege, sind das 20 unterschiedliche. Das eine ist ein bisschen dicker, das andere ist ein bisschen dünner, das andere hat ein anderes Material, einen anderen Kragen. Also ich will aber nochmal erklären, warum Designer oder ich persönlich oft schwarz anziehe. Ganz einfach, ich habe den ganzen Tag 12 bis 14 Stunden mit Farben, mit Mustern, mit unterschiedlichen Strukturen von Stoffen und so zu tun. Und da brauche ich irgendwie einen Ruhepol, weil ich mich ja so damit beschäftige, was vielleicht nächste Saison die Trendfarbe sein könnte. Und ich schlafe zum Beispiel auch nur in weißer Bettwäsche, weil ich in Farbe träume.
Michael Michalski, gleich stelle ich die Fragen unseres Fragebogens und da geht's dann nicht um Mode.
HR1 Talk.
Der HR1-Fragebogen, diese Fragen stellen wir allen unseren Gästen. Bitte kurz antworten, Herr Michalski. Sind Sie bereit?
Ja.
Mein schönstes Privileg als berühmter Modedesigner ist,
dass ich von meiner Kreativität leben kann.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Das weiß ich nicht, ich esse zurzeit keine Butter.
Meine schönste Reise war?
ist jedes Mal, wenn ich meine Mutter besuche.
Von Kindern habe ich gelernt,
dass sie die Zukunft sind.
Mein Lieblingsessen
ist Rindfleisch-Gemüsesuppe.
Mich bringt auf die Palme, wenn
Leute intolerant sind, homophob, rassistisch und andere Leute ausgrenzen.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass man sich auch in Leute reinversetzen muss, die man vielleicht im ersten Augenblick nicht so versteht.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit
Madonna.
Peinlich war mir zuletzt.
Mir ist nichts peinlich.
Der Glaube?
Finde ich, ich habe größtes Verständnis für Leute, die Spiritualität suchen. Ich selbst habe es damit nicht so.
Ich habe Angst vor
Leiden und Schmerz.
Mein Lieblingsfilm?
Mein Lieblingsfilm ist Sunset Boulevard.
Das letzte, was ich geklaut habe, war?
Ein Aschenbecher.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht?
Unten rechts, muss ich mir überlegen, ich habe nämlich eine sehr große Bibliothek, kommt drauf an, von welcher Seite. Unten rechts steht Bob Colacello, Holy Terror. Das ist die Autobiografie von dem Assistenten von Andy Warhol.
Karl Lagerfeld ist für mich?
Einmalig, Genius jemand, der unvergesslich bleiben wird.
Zu Wolfgang Job habe ich?
Einen sehr guten Kontakt und schätze seinen Humor.
Heidi Klum ist eine?
Eine super Frau, super Geschäftsfrau und ein ganz toller Mensch.
You've Got the Love von Florence and the Machine höre ich gerne, weil?
Weil es mich aus traurigen Situationen herausholt und weil es eben eine Perspektive zeigt, dass wenn es einem auch mal schlecht geht, es einem auch wieder gut gehen kann.
Talk.
Heute mit dem Modedesigner Michael Michalski. Mein Name ist Klaus Reichert. Schönen guten Tag.
Hallo.
Herr Michalski, sind Sie schon mal morgens aufgewacht und hatten Angst, dass Ihnen nichts mehr einfällt?
Nein. Bei mir ist es eher so, dass ich nachts nicht einschlafen kann, weil mir zu viel einfällt.
Woher kommt die Inspiration?
Hauptsächlich durch Musik und dem, was Leute auf der Straße tragen.
Was ist wichtiger, Inspiration oder Fleiß?
Das eine funktioniert ohne das andere, ne?
Wir spielen jetzt Ihren nächsten Musikwunsch. Was verbinden Sie mit Sweet Harmony von The Beloved? Glaube ich auch ein 90er-Titel, ne?
Ja, das war eine absolute Rave-Hymne. Es wurde immer gespielt, wenn Rave zu Ende gegangen ist. Und das Lied ist ja schon 25 Jahre alt. Und wenn man mal auf den Text achtet, der ist aktueller denn je. Denn da geht es schon um Umweltverschmutzung und Überwinden von Vorurteilen. Und eigentlich, dass wir alle zusammen daran arbeiten müssen, diese Welt ein bisschen besser zu machen.
Hier kommt The Beloved, Sweet Harmony.
Let's come together right now. Oh yeah. In sweet harmony, let's come together right now. Oh yeah. In sweet harmony, let's come together right now. Oh yeah.
Der im Moment wohl bekannteste deutsche Modedesigner Michael Michalski ist zu Gast heute im HR1 Talk. Herr Michalski, stimmt es eigentlich, dass Sie gerne ein eigenes Kaufhaus hätten, in dem nur Ihre Produkte verkauft werden?
Ja, natürlich. Das fände ich hervorragend. Ich habe ja inzwischen auch eine ganze Menge an Produkten, die ich designe. Ich habe wahnsinnig viele Ideen, wie Sachen aussehen sollten oder wie sich anfühlen sollten. Und das ist ja ein großer Traum von mir.
Auf wie vielen Produkten steht der Name Michalski im Moment?
Also es gibt Michalski Eyewear, also Brillen, es gibt Michalski Parfum, es gibt Michalski Home, es gibt Michalski Besteck mit WMF, es gibt Michalski Kleidung, es gibt Michalski Sneakers, es gibt Atelier Michalski, ist mein Couture Range, es gibt Michalski Sofa, es gibt Michalski Tapeten, die übrigens sehr, sehr schön sind, Michalski Teppiche. Was noch fehlt, sind Kindersachen würde ich gerne mal machen. Dann würde ich gerne, glaube ich, als nächstes auch mal Active Sport machen, jetzt wo ich so viel Sport treibe.
Herr Michalski, Aber Sie würden keine Särge designen, oder?
Nein. Warum das ist nicht? Auch ein, weil ich den ja nicht mehr selbst testen könnte. Und alles, was ich designe und wo mein Name draufsteht, also das geht wirklich durch meine Hände. Und da bin ich wirklich zu 100% involviert. Und ich fände das ein bisschen komisch, mich Probe zu legen in so einen Sarg.
900.000 Menschen sterben jedes Jahr allein in Deutschland.
Das ist ein großer
Markt,
aber,
ja. Könnte man eine Menge Särge verkaufen.
Da könnte man eine Menge Särge verkaufen, aber es hat sich auch verändert, wie die Leute sterben. Viele nehmen ja auch gar nicht mehr so ein hochwertiges Modell und viele Menschen lassen sich ja einäschern. Und ich möchte da gar nicht drüber reden, weil wie gesagt, wenn es vorbei ist, ist vorbei. Aber einen Sarg könnte ich nicht designen, weil alle Produkte, die ich designe, die probiere ich auch selbst aus. Und das wäre mit einem Sarg natürlich ein bisschen schwierig.
In Ihr Buch schreiben Sie, ein guter Designer fordert die Konsumentin nicht dazu auf, 20 Mal denselben Rock zu kaufen. Er ist kein Verkäufer. Herr Michalski, sind nicht alle erfolgreichen Designer gute Verkäufer, also gute Verkäufer ihrer selbst?
Da kann ich nichts so richtig zu sagen, weil ich mich nur selbst betrachten kann. Und ich glaube, dass sich die Rolle des Designers in den letzten Jahren geändert hat. Also zumindest der, die erfolgreich sind. Heutzutage erwarten, glaube ich, die Konsumenten und Konsumentinnen, dass ein Designer wie ein Kurator ist und sie an die Hand nimmt. Denn es gibt so viele Trends gleichzeitig, dass die Leute zum Teil so overpowered sind mit Informationen. Und deshalb glaube ich, in der Zukunft muss ein Designer weniger designen, aber dafür besser und sagen, genau diese 10 Teile sind die Teile, die du brauchst und nicht die ganzen 100 anderen Sachen.
Der Modedesigner Michael Michalski ist heute zu Gast im HR1 Talk. Der HR1 Talk heute mit einem Mann, der Ihnen helfen will, radikal in Ihrem Kleiderschrank aufzuräumen. Michael Michalski ist bei uns. Herr Michalski, was gehört 2022 in jeden Kleiderschrank?
Eine gute Jogginghose natürlich, ein bequemer Pullover, ein bequemes Paar Schuhe, vielleicht dann auch Sportkleidung, um die Weihnachtsfunde wieder abzutrainieren. Ich weiß ja nicht, was die Leute schon im Kleiderschrank haben. Man sollte auf alle Fälle was kaufen, was man nicht schon hat.
Als Designer muss man visionär sein. Die Modewelt in 10 Jahren, Herr Michalski, wie sieht die aus?
Komplett anders als jetzt und das ist auch gut so. Ich glaube, dass nachhaltigere Mode noch viel, viel wichtiger ist. Konsumenten wollen wissen, wie Sachen gemacht sind, wo sie herkommen. Konsumenten werden weniger kaufen, dafür besser. Mode wird anders präsentiert werden, zum Beispiel durch Avatare. Also ich freue mich auf die Zukunft.
Im Moment ist es ja so, dass einige Modemarken monatlich neue Kollektionen rausbringen. Früher gab es zweimal im Jahr.
Manche sogar zwei wöchentlich.
Ja, oder jetzt demnächst vielleicht wöchentlich. Ist das ein Trend, den es weitergeben wird oder wird das aufhören?
Ich hoffe, dass es aufhören wird, denn ich finde, dass das absolut nicht mehr zeitgemäß ist und ich glaube auch, dass ein großes Umdenken stattfinden wird. Vorher wurde einem ja suggeriert, je mehr man hat, desto besser ist es. Ich glaube, in der Zukunft wird es sein, man sollte weniger haben, das aber besser hergestellt ist. Und ich glaube, da wird genauso ein Umdenken stattfinden, wie vor 20, 10, 15 Jahren stattgefunden hat, wie wir uns ernähren.
Am Ende der Sendung bekommen wir von unseren Gästen immer noch eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Was bekommen wir von Ihnen, Herr Michalski?
Du kannst alles schaffen, was du willst, wenn du nur an dich selbst glaubst und hör nicht auf andere.
Michael Michalski, ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Gerne.
HR1, genau meins.